Hallo und willkommen zu Alles Legal – Fintech – Recht – Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Mein Name ist Dana Wondra und heute starten wir mit einer neuen Miniserie. Und Miniserie heißt diesmal wirklich Miniserie, es sind nämlich nur zwei Folgen. Aber zu einem Thema, das viele in der Finanzbranche vielleicht nicht auf dem Radar hatten. Das, und jetzt lese ich ab, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Kurz BFSG, für mich definitiv die ganze Folge nur BFSG, weil sonst hole ich mir irgendwie einen Zungenknoten. Ab dem 28. Juni 2025 gilt es verbindlich und verpflichtet erstmals auch private Unternehmen zur Barrierefreiheit. Das klingt erstmal nach dem Thema der öffentlichen Verwaltung, ist es aber ganz und gar nicht. Das BFSG betrifft eine ganze Reihe von Dienstleistungen und kann sogar dafür sorgen, dass Produkte oder Services aus dem Verkehr gezogen werden. Was genau dahinter steckt, was müssen Anbieter im Finanzsektor wissen und wo lauern vielleicht Fallstricke, an die man gar nicht gedacht hat? Gemeinsam mit meiner Gästin Katharina Wagner, Rechtsanwältin und Expertin für regulatorische Fragen rund um digitale Produkte und Fintechs, schauen wir uns heute an, worum es beim BFSG genau geht, wer betroffen ist und was auf Unternehmen zukommt. Liebe Katharina, erstmal ganz herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich.
Sehr schön. Katharina, auch wenn ich es kurz angeschnitten habe, aber bitte stell dich doch noch mal ganz kurz zum Start erstmal selber vor.
Na klar. Mein Name ist Katharina Wagner. Ich bin Rechtsanwältin bei Ennerten. Wir sind eine Boutique im Fintech-Bereich und ich beschäftige mich hauptsächlich mit regulatorischen Fragen aus dem Bereich Zahlungsdienste und Bankdienstleistungen. Und ich mache auch noch Klageverfahren, also so, sag ich mal, das Klassische, was man sich unter einer Anwältin vorstellt. Bin also manchmal auch bei Gericht.
Okay, dann lass uns doch direkt einsteigen. BFSG, wenn ich es jetzt komplett aussprechen würde, allein der Name klingt schon unfassbar sperrig. Warum wurde dieses Gesetz überhaupt eingeführt und was ist das Ziel dahinter?
Ja, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz klingt tatsächlich sehr sperrig. Das ist in erster Linie eingeführt worden, damit im Sinne einer inklusiven Gesellschaft alle Menschen teilhaben können. Der Hintergrund ist, dass natürlich Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen, Lernschwierigkeiten bisher nicht diese Teilhabemöglichkeit hatten. Und das Gesetz fordert jetzt von der Privatwirtschaft bestimmte Voraussetzungen zu schaffen, die teilweise auch sehr konkret sind und stärkt damit die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Da muss man vielleicht ein bisschen zum Hintergrund erklären, Barrierefreiheit, was bedeutet das eigentlich? Das gibt es bereits, diesen Begriff, seit 2021 in der Verwaltung. Da sind alle öffentlichen Stellen zur barrierefreien Bereitstellung zum Beispiel von Dokumenten verpflichtet. Und jetzt ist es erstmalig so, dass auch die Privatwirtschaft verpflichtet wird. Die Anforderungen gelten da für Dienstleistungen und Produkte, aber da gehen wir ja gleich auch nochmal näher drauf ein. Ja, und wie gesagt, das Ziel ist eine inklusive Gesellschaft.
Dann lass uns aber noch mal ganz kurz zum Ursprung des Gesetzes kommen. Es geht ja auf eine EU-Richtlinie zurück. Was steckt denn hinter dieser europäischen Vorgabe und wie hat Deutschland das umgesetzt?
Genau, das Ganze geht auf eine europäische Richtlinie zurück. Die nennt sich European Accessibility Act und soll dadurch ein europaweit einheitlicher Rahmen geschaffen werden. Die Richtlinie, die wird durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in nationales Recht umgesetzt. Und die Richtlinie ist auch sehr konkret. Die ist von 2019 und hat konkrete Anforderungen oder stellt konkrete Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dienstleistungen und Produkten. Und der deutsche Gesetzgeber hat das eigentlich 1:1 so umgesetzt, hat dann aber noch eine Verordnung geschaffen. Das ist die Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, abgekürzt BFSGV. Und da finden sich nochmal Konkretisierungen, unter anderem zum Beispiel auch Anforderungen an Bankdienstleistungen für Verbraucher. Das Gesetz wurde im Mai 2021 verabschiedet und das gilt für Produkte und bestimmte Dienstleistungen, die nach dem 28.06.2025 in Verkehr gebracht werden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt alles, was danach auf den Markt kommt, an Produkten und eben diesen bestimmten Dienstleistungen, muss den Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprechen.
Du hast jetzt schon erklärt, also Barrierefreiheit ist zentral dabei. Du hast schon gerade erklärt, was Barrierefreiheit heißt. Aber was muss jetzt genau ein Produkt oder eine Dienstleistung leisten, um eben auch als barrierefrei zu gelten?
Ja, das ist im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz selber geregelt. Der Paragraph 3 Absatz 1, der sagt, dass Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sind, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Das klingt jetzt erstmal sehr weit und bedarf natürlich einer gewissen Konkretisierung. Und wie schon gesagt, da gibt es diese Verordnung, die da diese Konkretisierung schafft und die Anforderungen an die Bereitstellung von Produkten zum Beispiel genauer definiert. Dazu gehört, dass mehr als ein sensorischer Kanal verfügbar sein muss. Da wäre ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Schrift habe, meine Website besteht aus Schrift, dass ich dann auch die Möglichkeit bieten muss, dass ich zum Beispiel eine Sprachausgabe habe. Es muss ein zusätzlicher sensorischer Kanal sein. Ja? Mhm. Dann muss das Ganze in verständlicher Weise dargestellt werden, in wahrnehmbarer Weise. Schriftarten müssen in angemessener Größe, Form und was auch immer ganz wichtig ist für Menschen mit Sehbehinderung, mit ausreichendem Kontrast dargestellt werden. Und genau, dann gibt es zum Beispiel noch Anforderungen an die Gestaltung von Benutzerschnittstellungen, weil viele Menschen mit Einschränkungen, die verwenden eigene Tools, ja, und da muss zum Beispiel bei Verwendung gesprochener Sprache eine Alternative da sein, zum Beispiel Untertitel, sowas in der Art, oder eben eine Schnittstelle für die Tools, dass man, wenn man zum Beispiel Schrift hat, dass man sich das vorlesen lassen kann.
Das klingt ziemlich aufwendig. Und die Frage ist, wer ist denn jetzt da eigentlich betroffen? Also gibt es da so eine Art Checkliste, wer sich da jetzt drauf vorbereiten muss und wer da vielleicht auch raus ist bei dem Thema?
Genau, da ist das Gesetz auch wiederum sehr konkret. Es gibt da eine Aufzählung. Also betroffen sind erstmal alle, die bestimmte Produkte und bestimmte Dienstleistungen gegenüber Verbrauchern erbringen. Und in Paragraph 1 Absatz 2 und 3 des Gesetzes werden diese bestimmten Produkte und Dienstleistungen genannt, die dem Gesetz unterfallen. Das sind, sage ich jetzt mal beispielhaft, was auch für uns dann eben wichtig ist, Produkte, Computer, Notebooks, Tablets, Selbstbedienungsterminals, darunter fallen auch die Geldautomaten, auch Fahrausweis und Check-in-Automaten, E-Book-Lesegeräte, Fernsehgeräte mit Internetzugang. Genau, das sind jetzt so einige Beispiele. Das ist jetzt nicht abschließend. Dann gibt es eben auch die Dienstleistungen, die unter das Gesetz fallen. Das sind unter anderem Telekommunikationsdienste, E-Books, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen. Das sind also auch Apps. Bankdienstleistungen, da kommen wir dann wieder zu unserer Fintech-Branche und Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr zum Beispiel. Und verpflichtet werden da bei den Produkten die Hersteller, Händler und Importeure und bei den Dienstleistungen die Erbringer der Dienstleistung. Das ist also derjenige, der diese Dienstleistung anbietet. Und wie ich schon gesagt habe, zu den Selbstbedienungsterminals zählen die Zahlungsterminals. Das sind die Geräte, deren Hauptzweck es ist, Zahlungen am Point of Sale vorzunehmen. Point of Sale ist also, wenn ich im Laden bin und dort etwas bezahlen möchte. Was nicht umfasst ist, ist eine virtuelle Umgebung. Ja. Bei den Bankdienstleistungen gibt es auch noch eine Konkretisierung, was da alles drunter fällt. Das sind Kreditverträge, Wertpapierdienstleistungen, Zahlungsdienste, das ist also sehr weit, alle Zahlungsdienste, mit einem Zahlungskonto verbundene Dienste, das betrifft also im Prinzip dann die gesamte Bankenbranche, und das E-Geld. Und die Anforderungen werden dann eben auch nochmal konkretisiert an diese Produkte und Dienstleistungen. Das ist einmal bei den Zahlungsterminals so, dass da zum Beispiel eine Sprachausgabe und die Benutzung von Einzelkopfhörern möglich sein muss. Das heißt, wenn ich im Restaurant sitze, möchte bezahlen und mir wird dann dieses Gerät gereicht, dann muss ich die Möglichkeit haben, damit Sprachausgabe und Einzelkopfhörern mir das vorlesen zu lassen. Ja, ist ja nicht sinnvoll, dass man es ohne Kopfhörer macht, weil dann hört jeder die Geheimzahl oder PIN-Nummer oder wie auch immer.
Das wäre doof, genau. Ja. Tatsächlich.
Ja. Genau. Und bei den Bankdienstleistungen ist es so, dass, das ist ein bisschen schwammig, dass die Informationen über diese Bankdienstleistungen, die müssen eben auch für Menschen mit Einschränkungen verständlich sein. Und das Gesetz macht da die Vorgabe, dass da maximal das Sprachniveau B2 verwendet werden soll. Da würden wir aber in der nächsten Folge nochmal konkreter drauf eingehen, weil das in der Tat ein gewisse Schwierigkeiten bietet.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Und dennoch, das klingt ja dennoch sehr aufwendig. Und gibt es auch Ausnahmen? Also gerade für kleine Anbieter wird es wahrscheinlich auch schwer umsetzbar sein. Gibt es da eben etwa für kleine Anbieter so eine Ausnahmen?
Genau, das gibt es. Das Gesetz gilt nicht für Kleinstunternehmen. Kleinstunternehmen sind solche, die weniger als 10 Personen beschäftigen und das sind also zwei Voraussetzungen. Der Jahresumsatz darf maximal 2 Millionen Euro betragen. Es gibt auch Übergangsbestimmungen. Das ist in Paragraph 38 des Gesetzes geregelt. Wie schon gesagt, das betrifft ja Produkte und Dienstleistungen, die ab dem 28. Juni 2025 in Verkehr gebracht werden. Wenn es sich jetzt um Produkte und Dienstleistungen handelt, die bereits vor diesem Datum erbracht werden bzw. auf dem Markt sind, dann gibt es eine Übergangsfrist, die gilt bis zum 27.06.2030. Bei den Selbstbedienungsterminals gilt noch mal ein bisschen was anderes. Da ist es so, die vor dem 28.06.25 in Gebrauch sind, die können weiterverwendet werden und zwar maximal 15 Jahre nach Ingebrauchnahme. Das ist auch interessant, weil weiß man denn, wann man dieses Gerät in Gebrauch genommen hat? Im Zweifel nicht. Muss man halt sehen, wie man das in der Praxis löst. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich das Gerät in Gebrauch habe und das geht kaputt und ich tausche das aus, dann bringe ich damit ein neues Gerät in Verkehr und das muss diesen Anforderungen entsprechen. Das heißt, sukzessive werden die dann also voraussichtlich alle ausgetauscht. Und nochmal zu den Ausnahmen. Es gibt noch eine weitere Ausnahme. Die ist in Paragraph 17 des Gesetzes geregelt. Die ist allerdings relativ unkonkret. Da heißt es, wenn eine unverhältnismäßige Belastung vorliegt. Das heißt, der jeweilige Wirtschaftsakteur, der soll selber eine Beurteilung vornehmen, muss diese auch dokumentieren und muss dann der Marktüberwachungsbehörde, das ist also die Behörde, die sich darum kümmert, dass das alles eingehalten wird, unverzüglich eine Nachricht darüber abgeben und wäre dann davon ausgenommen. Das gilt aber nicht für Kleinstunternehmen, die müssen das nicht melden. Die sind ja sowieso raus, ja, und die müssen auch nicht das dokumentieren, keine Beurteilung abgeben und auch nicht gegenüber der Marktüberwachungsbehörde tätig werden.
Aber du hast es ja eben auch schon am Beispiel gesagt mit dem Terminal, ne? Also ab wann steht das Ding? Also das klingt ja schon mal auch nicht nur der Punkt, ich glaube an vielen Stellen irgendwie dann doch so, als wenn das sehr schlecht zu kontrollieren ist. Erstens, was passiert, wenn man diese Vorgaben nicht erfüllt? Gibt es Sanktionen oder bleibt es erstmal eine Art Empfehlung, weil man es eben auch nicht so ganz kontrollieren kann?
Nee, in der Tat gibt es da direkt Sanktionen. Zuständig ist da dann die, wie ich schon gesagt habe, Marktüberwachungsbehörde. Die wird auf Länderebene jeweils organisiert. Da wird es eine Liste geben, welche genauen Behörden das sind. Die Liste, die ist noch nicht veröffentlicht. Und diese Marktüberwachungsbehörde, die hat weitreichende Befugnisse. Also bei Verstößen, das ist ein abgestuftes System, das kennt man zum Beispiel auch bei den Ordnungswidrigkeiten. Da würde zuerst eine Aufforderung an den Wirtschaftsakteur ergehen. Wenn er dieser nicht nachkommt, dann gibt es Bußgelder und die sind auch in der Tat ziemlich hoch. Das geht bis zu 100.000 Euro. Und wenn dann das noch nicht läuft, dann kann die Marktüberwachungsbehörde auch die Einstellung des Produktes oder der Dienstleistung anordnen. Das heißt, im Zweifel wäre da ein ganzes Geschäftsmodell dann eben gefährdet. Deswegen ist das schon, sage ich mal, eine Sache, die man wirklich auf dem Schirm haben sollte. Was auch interessant ist, das ist sozusagen da das Recht des einzelnen Betroffenen tätig zu werden. Betroffene und Verbände, die haben ein Klagerecht. Das ist auch wiederum abgestuft. Die würden auch zuerst sind verpflichtet, zuerst die Marktüberwachungsbehörde anzurufen, wenn sie Verstöße feststellen. Wenn da keine Abhilfe kommt, dann haben sie ein Klagerecht und können auf dem Verwaltungsrechtsweg tätig werden. Das heißt, die können dann eben auch die Marktüberwachungsbehörde zum Einschreiten und dann eben zur Durchsetzung der entsprechenden Maßnahmen klageweise verpflichten. Das ist ein bisschen abgemildert, weil das Gesetz sieht vor, dass es auch eine Schlichtungsstelle geben soll. Ja, das ist sozusagen die erste Eskalationsstufe, sage ich mal, dass man natürlich irgendwie nicht direkt sich klageweise streiten möchte. Da stehen ja dann auch immer große Prozesskosten, Risiken im Hintergrund. Und natürlich wäre es dann wünschenswert, wenn man sich erstmal gütlich einigt. Das sieht das Gesetz eben vor, eine Schlichtungsstelle, die da vermitteln soll.
Ja, und mir ist jetzt zwischendrin noch mal was durch den Kopf gegangen, was du vorhin gesagt hast. Du sagtest, oder ich habe es vorhin vielleicht auch falsch verstanden, alle Verträge, die vor dem Datum, also vor dem 28. Juni schon existieren, die müssen auch wirklich alle mit dieser Übergangsfrist, von der du vorhin sprachst, wirklich angepasst werden? Oder betrifft das jetzt wirklich nur die neuen Produkte? Das müsste ich nochmal, das habe ich, glaube ich, vorhin vielleicht auch falsch verstanden.
Genau, nee, das ist so, dass in § 38 Absatz 1 sind ja die Übergangsbestimmungen geregelt. Und für Dienstleistungen, das sind zum Beispiel dann Verträge über Bankdienstleistungen, ist geregelt, dass die, wenn sie vor dem 28.06.25 rechtmäßig erbracht werden, erstmal so weiter erbracht werden dürfen. Da gibt es dann aber einen Cut, das wäre der 27. Juni 2030. Länger dürfen die dann nicht unverändert fortbestehen. Das heißt, da muss man dann nachliefern.
Okay, dann lass uns noch mal einen letzten Blick so auf die Praxis werfen. Was sind denn deiner Einschätzung nach denn jetzt die zentralen Punkte, auf die sich Banken, Fintechs vorbereiten sollten?
Ja, da das Gesetz sehr, sage ich mal, konkret ist in Bezug auf die Bankdienstleistungen, welche da drunter fallen, müsste man natürlich erst mal gucken, was fällt alles in den Scope. Ja. Und sollte dann am 28.06. bereit sein, dass das alles so umgesetzt ist, wie das Gesetz das vorsieht. Was man sagen muss, das sind natürlich auch viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Und es wird definitiv dazu kommen, dass es da Gerichtsentscheidungen geben wird, dass man über diese Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe sich sicherlich auch streiten wird. Und da wäre es dann natürlich auch wichtig, dass man die aktuelle Rechtsprechung da im Blick behält, damit man da also immer up to date ist.
Katharina, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den sehr aufschlussreichen Einstieg. Ganz herzlichen Dank erstmal an dich.
Sehr gerne. Danke an dich.
Also, was wir heute gelernt haben, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betrifft mehr als man denkt und stellt nicht nur technische, sondern auch rechtliche und organisatorische Anforderungen an viele Akteure im Finanzbereich. In der nächsten Folge gehen wir deshalb noch ein bisschen konkreter in die Tiefe. Welche Bankdienstleistungen sind betroffen? Wie sieht es mit Zahlungsterminals aus? Und wie lassen sich AGB-Verträge und Apps so gestalten, dass sie den Anforderungen wirklich gerecht werden? Also bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.